Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des New Sales Generation Podcasts. Mein Name ist Patrick Müller, Gründer und Inhaber der Müller Sales und Consulting GmbH. Und heute habe ich einen Special Guest dabei, den lieben Clemens Schüle. Clemens ist Key Account Manager bei Google. Ich fand es sehr, sehr spannend, dass wir auch mal jemanden aktiv aus dem Vertrieb haben. Wir haben ja immer sehr, sehr viele Leute auf der Head-Off- oder CSO-Stelle oder natürlich auch Unternehmer, aber wirklich mal jemanden, der für ein großes Unternehmen auch coole Key-Accounts betreut. Deswegen, Clemens, freut mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Stell dich doch gerne mal vor, wer bist du, was machst du genau bei Google und ja, dann starten wir rein.
Super. Also vielen Dank, Patrick, für die Einladung. Ja, herzlich willkommen auch an alle Zuhörer. Mein Name ist Clemens. Genau wie Patrick gesagt hat, ich arbeite bei Google in Irland. Hier ist unser EMEA-Headquarter und hier sitze ich gerade auch. Und ich war schon jetzt bin seit über 6 Jahren im Vertrieb. Gestartet bin ich bei einem Startup, bei der Inside Sports Media GmbH. Die haben eine Webseite, basketball.de heißt die. Da bin ich relativ, ja, durch Zufall, wie man einfach so in den Vertrieb reinkommt, als Vertriebsassistent habe ich da gestartet, ein bisschen an Telefonakquise, durfte mich dann auch Head of Sales nennen. In einem Startup muss man ja immer ein bisschen vorsichtig sein mit so Titeln. Das geht ja schnell, schnell weiter nach oben. Da, während meinem Studium habe ich da aber 3, 3,5 Jahre dort gearbeitet, konnte erste Vertriebserfahrungen sammeln. Und bin dann zu Ferchau gewechselt. Ferchau ist ein Personaldienstleister, auch ja, so 8.500 Mitarbeiter ungefähr. Und genau, bin dann von Deutschland nach Irland gezogen, und zwar ja, in den Tech-Bereich. War dann erst bei Indeed. Vielleicht die Ingrid, die kennt, glaube ich, jeder. Und bin dann, sobald man mal einmal in dieser Tech-Bubble hier in Dublin ist, angeschrieben worden. Über LinkedIn von Google, habe dann den Prozess mitgemacht, auch einfach, weil es mich interessiert hat, wie der Prozess ist, habe den bestanden und bin genau jetzt seit Anfang letzten Jahres, also jetzt bald knapp 2 Jahre bei Google als ja, Key Account Manager, Senior Account Manager, wie man es nennen möchte.
Sehr, sehr cool. Dann bist du ja auch schon lange im aktiven Vertrieb, hast wahrscheinlich auch schon vieles erlebt und ja auch schon bei namhaften Firmen auch gearbeitet. Google, gut, Google sitzt in Irland. Irland, glaube ich, hat gute Seiten, aber auch, was heißt schlechte Seiten? Ich glaube, Wetter ist immer nicht so gut, aber dafür sind die Pubs und andere und die Landschaft umso schöner.
Genau, immer wenn wir gesprochen haben, habe ich immer gesagt, ja, heute scheint mal die Sonne, weil das irgendwie so was ganz Besonderes ist. Oder ja, heute ist es wieder kalt und regnet. Ja, das Wetter ist so ein bisschen Bummer, aber prinzipiell hat Irland auch sehr viele Vorteile. Vor allem, wenn es um die Karriere geht. Was vertriebstechnisch hier schon sehr gut möglich ist, ist das, glaube ich, hier, ich bezeichne es ganz gerne als den Mekka des Vertriebs.
Okay.
Wenn man in Tech, glaube ich, eine große Karriere machen will, gehen wenige Wege eigentlich. Es ist schwierig, dann Irland auszulassen, weil, also für die Zuhörer, die es vielleicht nicht wissen, ich hole mal ein bisschen aus, dass in Irland ist, ja, Google klar vertreten, aber auch Microsoft, LinkedIn, Salesforce, Oracle, was noch, HubSpot, Indeed, also die ganzen großen Tech-Firmen, die ganzen amerikanischen Tech-Firmen, die dann ja expandiert sind, haben eigentlich ihre Headquarters, EMEA-Headquarters, Central Europe-Headquarters alle in Irland. Und aus Irland wird dann der jeweilige Markt bearbeitet. Sprich, ich arbeite ja fast hauptsächlich auf Deutsch und mein Bereich oder mein Territory ist auch Deutschland. Es gibt dann natürlich meine spanischen Kollegen, Muttersprachler Spanier, arbeiten dann aus Irland für den spanischen Markt, für den italienischen Markt etc. Also ist es für jeden, der es den Vertrieb gerne mal eine Karriere machen will und vor allem auch beispielsweise so SDRs, BDRs, direkt nach der Uni gibt es hier sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ne? Also der große Boom, der war halt natürlich während Covid oder auch schon vor Covid, aber ja, ich würde sagen, es geht jetzt auch langsam dann wieder los. Kann ich jeden nur herzlich einladen, mal einen Stop in Irland zu machen oder in Dublin, genauer gesagt, und hier seine Vertriebskarriere weiterzubringen oder anzufangen.
Würdest du auch sagen, dass so auch dieser Vibe da ist, auch so mit den Leuten, so dieser Wachstumsvibe, es geht was voran, man kann sich mit coolen Sales-Leuten connecten, weil Ich war dieses Jahr im Juni in San Francisco auch und ich finde es da halt auch, dass du spürst ja auch diesen Vibe von, es entsteht was so mit Salesforce, so Slack vor Ort. Du hast natürlich dann auch Silicon Valley direkt vor Ort in San Francisco. Und da habe ich immer so dieses Gefühl, ich weiß auch nicht, allein schon nur, wenn du da stehst irgendwie oder da mal eine Woche oder zwei bist, dann hast du so diesen Vibe von irgendwas entsteht, wächst und kannst dich auch cool mit Leuten connecten. Was ich auch sehr, sehr wichtig finde im Vertrieb, sich auch mit anderen Leuten im Vertrieb zu connecten und auszutauschen. Wie ist es da so in Irland?
Prinzipiell, wenn du als Tourist kommst, glaube ich, kriegst du den Vibe nicht mit, weil
Aber ich
Irland
meine jetzt, wenn
strotzt.
du wirklich vor Ort bist als Vertriebler, so wie du jetzt zum Beispiel, dann
Dann auf
wie?
jeden Fall. Also
Dann auf jeden Fall.
ich lebe in einer Bubble, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir leben, alle Techies hier leben eigentlich in einer Bubble. Heißt, ich habe hauptsächlich mit meinen Arbeitskollegen zu tun und dann verbreitet sich das noch so zu so ein paar anderen Firmen, auch meistens deutschsprachigen. Klar, dann gibt es auch mal eine Freundesgruppe, die dann natürlich anderes von anderen Nationen da sind, aber man lebt schon auf jeden Fall in einer Bubble. Man ist mit vielen High-Performern unterwegs, die die Karriere machen wollen, die vorankommen wollen. Die, ich bin jetzt Ende 20, gehe relativ steil auf die 30 zu, ziemlich genau nächstes Jahr.
Same to
Deswegen, ich sage
me.
trotzdem noch, deswegen sage ich noch Ende 20, weil noch stimmt es. Aber die sind alle so in meinem Alter, sagen wir mal plus minus 3, 4 Jahre ungefähr. Also man hat diesen gleichen Vibe, man ist im gleichen Lebensabschnitt. Alle wollen vorankommen und da auf jeden Fall. Also man, da spürt man den Vibe auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, das ist nämlich auch sehr, sehr wichtig, vor allem wenn man da im Vertrieb oder in der Karriere wachsen will. So viele sind ja immer so in ihrem eigenen geschlossenen Bereich und Space so. Aber ich finde, du entwickelst dich halt nicht weiter. So, also du musst halt mit anderen Companies, mit anderen Vertrieblern, mit anderen Leuten agieren und dir eine Community schaffen im Vertrieb. Sonst wirst du dich halt zwangsläufig nicht unbedingt weiterentwickeln oder auf dem gleichen Stand bleiben. Weil ich sehe immer sehr, sehr viele Vertriebler, die teilweise seit 10, 20 Jahren im Vertrieb sind und ich habe das Gefühl, die sind immer noch so vor 10, 20 Jahren hängen geblieben, so in diesem Vertrieb. Und ich glaube, das ist halt auch ein großes Thema, wieso auch in Deutschland ist die Fluktuation im Vertrieb über 40%. Ich glaube, einerseits ist auch die Schwierigkeit, dass es wenig gute Vertriebler nachkommen, aber natürlich wirklich gute Vertriebler auch kommen auch die Erwartungshaltungen. Gut, das ist wieder so ein eigenes Thema, das ganze Thema Fluktuation, aber ich beschäftige mich sehr intensiv auch damit. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Thema, wieso das halt so ein großer Punkt ist, weil sich viele einfach nicht weiterentwickeln und einfach auf einem alten Stand stehen geblieben sind, weil diese Community oft gar nicht so da ist und geschaffen wird.
Ja, stimme ich dir zu zum Thema Fluktuation. Das ist nicht das Thema eigentlich von der heutigen Podcast-Folge, aber trotzdem will ich da noch ein, zwei Worte dazu sagen. In Irland ist sie trotzdem auch sehr hoch, also innerhalb der Unternehmen, weil die Konkurrenz, also es gibt nicht so viele deutschsprachige Talente momentan in Irland. Also, und die Anzahl an Unternehmen ist doch recht groß. Also ich habe ja nur ein paar genannt. Es gibt dann aber halt, wie du gesagt, Slack sitzt auch hier. Also es gibt auch noch Stripe, ist beispielsweise noch ein Unternehmen, das im Tech recht groß ist. Also es gibt sehr viele Unternehmen und die Talente sind halt nicht in der Masse da. Und deswegen ist ein sehr großes Kämpfen um diese Talente. Und dann, ja, ist man Mitte 20, man arbeitet mal, sagen wir mal, 1,5, 2 Jahre bei Google und dann kommt TikTok um die Ecke und bietet dir nochmal deutlich mehr Gehalt. Und dann geht man vielleicht zu TikTok, ist man da nochmal 1,5, 2 Jahre. Kann dann eine Lead-Rolle oder eine Manager oder Account Executive oder wie auch immer eine Rolle bei Salesforce annehmen für nochmal mehr Geld und dann wechselt man wieder. Also die Fluktuation hier ist schon recht hoch, einfach weil die Unternehmen relativ viel Geld in die Hand nehmen, um die, wenn man dann halt schon mal in der Bubble ist,
Wieder
Talente
auszuhalten
dann ja zu halten oder halt auch
oder auch
wegzunehmen.
rüberzuholen dann,
Genau,
ja.
genau.
Okay, auch sehr, sehr spannend. Finde ich auch sehr, sehr spannend. Wir wollen ja ein bisschen mehr über das Thema Key Account Management und Sales auch sprechen, was ich immer sehr, sehr spannend finde, auch im Vertrieb. Einerseits natürlich das Fachliche, wie man sich weiterentwickelt, aber ich habe zum Beispiel auch selbst gemerkt, okay, das persönliche Wachstum im Vertrieb ist auch sehr, sehr stark. Wie würdest du sagen, hast du dich so in den letzten 6 Jahren so durch Vertrieb in allen Lebensbereichen so weiterentwickelt, für alle, die da draußen zuhören?
Weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, wie viel Zeit hast du? Nein,
Nein,
das ist
du
also
musst
in
gar nicht so in
ein.
die Tiefe reingehen, aber vielleicht kannst du ein bisschen so deine Key Learnings vielleicht auch im persönlichen Durchvertrieb ein bisschen sharen auch.
Absolut. Also, ich würde anfangen erstmal, also mein erster Job war in dem Startup, wo ich wurde einfach ins kalte Wasser geschmissen. Es hieß, Clemens, hier ist der Chef von Puma, ruft den noch einfach mal an. Blau in den Ohren einfach mal oder grün in den Ohren einfach mal angerufen. Und da wächst man dann logischerweise rein. Man wird offener. Also wenn man, also wenn es einem Spaß macht, dann wenn man wird offener anderen Menschen gegenüber. Man merkt das Network, man Spaß man, wenn man Leute auf der Straße trifft oder wenn man irgendwas interessant findet, dass man dann nachfragt, dann natürlich kommt man in Tech. Da wird viel auch Wert drauf gelegt oder generell ist sehr wichtig, aber es ist offene Fragen, Impact-Questions zu stellen. Und dann, das nimmt man für jeden Bereich im Leben mit, Interesse an Menschen zu haben, tiefer mal nachzufragen, sich nicht immer mit der ersten Antwort zufrieden zu geben. Dann gibt es logischerweise auch Vertriebsbücher, die man lesen kann, die für den Alltag ganz normal sind, um irgendwelche ja, Probleme oder was auch immer ist, irgendwie Konflikte zu entwirren. Also ich finde, der Vertrieb ist nicht nur. Klar, es ist ein Beruf, aber es ist auch irgendwo im täglichen Leben hat man immer wieder diese Kontaktberührung mit, wenn man allein irgendwo anrufen muss, um einen Tisch zu reservieren und hofft, dass vielleicht man doch noch einen Tisch zu viert bekommt, aber obwohl man nur zu zweit hat, da vielleicht jemanden zu überzeugen oder egal bei was. Also der Vertrieb ist in so vielen Lebenssituationen und Lebenslagen wichtig. Und was ich in den letzten 6+ Jahren gelernt habe, ist, also wie gesagt, ich kann das in gib mir ein Szenario oder einen Punkt und ich könnte dir wahrscheinlich ein Beispiel nennen. Das ist, ja, also für mich genau das Richtige. Ich liebe es, aber ich kann auch nachvollziehen, wenn es für andere Personen nicht das Richtige ist.
Ja, ich kann das ganz gut nachvollziehen, weil über das ja auch sehr stark, dass ich mich persönlich brutal weiterentwickelt habe. Was ich immer spannend finde halt mittlerweile, wenn mir halt jemand was verkaufen will oder heute habe ich zum Beispiel auch, mir ist jemand ins Auto reingefahren und habe mit der gegnerischen Versicherung telefoniert, weil ich die Schadensnummer noch brauchte und so, dann wollten die mir auch direkt verkaufen, dass sie ja alles für mich abwickeln können. Sie können einen Gutachter organisieren und so. Und da wusste ich sofort, okay, das wollen die machen, damit die halt günstiger wegkommen, so. Aber weißt du, das merke ich halt in so vielen Lebenslagen, wie du einfach sofort merkst, wie halt die Leute auch agieren. Und auch, ich finde, man kann Leute irgendwann richtig gut lesen. Also du verstehst Leute richtig gut und du merkst, ob Leute wirklich was ernst, was ehrlich, authentisch meinen und ob die empathisch sind oder ob die dich jetzt übers Ohr ziehen wollen. Gut, ich würde mal sagen, bei 99% kann man das erkennen. Es gibt immer welche, die sind richtig gut auch darin. Aber ich finde, allein das ist schon ein Riesenhebel fürs Private oder generell fürs Leben.
Ja, und das hört ja nicht auf. Also wir sind jetzt beide Ende 20 und was man noch alles lernt, ist ja, es geht ja immer weiter. Also wie gesagt, allein der Sprung von Deutschland mal ins Ausland zu so einem Tech-Giganten ist, also bei Ferchau, da hatte ich, um es mal wieder ins Berufliche zu sehen, auch da der Wachstum war, da hatten wir ein Territorium, wo man jeden Kunden anrufen kann und dann komme ich in Tech, dann wird dir einfach ein Buch vorgelegt mit entweder 130 oder bei Google dann mit 20, 25 Kunden. Man lernt immer weiter und es ist auch von jedem Unternehmen, dann lernt man wieder irgendetwas und man lernt neue Leute dann dort auch wieder kennen. Ich habe gerade eben gesagt, High Performer, die einen anderen Weg haben oder eine andere Herangehensweise, irgendwie Budget oder egal was es ist, zu unlocken und verschiebt das. Ich habe bei Fairshow ganz viel gelernt über das Cold Calling und jetzt bei Google geht es mehr ein bisschen mehr in die Tiefe. Ich würde eher sagen, eher in die Qualität. Also das ist Wahnsinn und ich freue mich da auch einfach drauf. Und ich finde das auch extrem schön, dann bei von vielen Leuten verschiedene Herangehensweise, weil man denkt vielleicht als Vertriebler, dass man vieles weiß und dass der eigene Weg der richtigste ist, aber ist es ja nicht. Also es gibt so viele Leute, die andere Herangehensweise haben, die stimmen und das ist, wie du gesagt hast, im privaten Leben, jeder geht in Situationen wieder unterschiedlich ran, egal ob es ein Vertriebler ist oder nicht. Und da kann man immer sehr, sehr viel lernen davon.
Aber ich finde deine Einstellung sehr gut zum Thema Vertrieb, dass du sagst, so jeder geht halt irgendwie anders ran und es gibt verschiedene Vorgehensweisen, weil leider wird ja im Markt immer oft suggeriert, du musst es genau so machen oder so. Und ja, oft von vielen Vertriebscoaches und Leuten, die man kennt und YouTube-Videos so, es wird halt immer so eine gewisse Hardcore-Schiene oft ein bisschen aufgedrängt, habe ich oft das Gefühl, so wenn man ein bisschen so den Markt beobachtet, so. Und deswegen finde ich auch immer gut, wenn jeder so seine eigene Schiene entwickelt, weil jede Person ist individuell, jedes Produkt ist individuell, jedes Unternehmen ist individuell. Du hast jetzt auch schon verschiedene Unternehmen durchlaufen. Du kannst es wahrscheinlich bestätigen, dass der Vertrieb in jedem dieser Unternehmen, wo du warst, anders funktioniert hat. Natürlich grundsätzlich funktioniert er immer gleich, aber ich glaube, du weißt, auf was ich hinaus will.
Ja, absolut. Also bei Indeed beispielsweise, da hatten wir einfach ein größeres Buch mit 130 Kunden. Da mussten wir auch eine gewisse Schlagzahl, da mussten wir ja, 120 Minuten oder 25 Calls pro Tag machen. Also das ist, da geht es auch sehr, sehr viel um Quantität. Also da muss man schon, ja, ich sage mal, durchballern. Also wenn man einfach die vielen Calls hat, die man da pro Tag machen muss. Und da geht es eher in dieses, ich sag, wie du gerade eben gesagt hast, auch in dieses Hardcore-Sales, so wie man es lernt, okay, verkauft das, Upselling und der nächste und weiter geht's. Jetzt bei Google, das finde ich zum Beispiel auch so toll bei Google, dass wir nicht nur einfach reine Vertriebler geheiert werden, also nicht nur Leute wie mich, die mit einem Vertriebs-Background kommen, sondern aber halt auch Leute, die vorher in Consultant waren, irgendwie wo auch immer, extrem unterschiedlich divers heiern. Leute aus dem Hotelmanagement, Leute mit unterschiedlichen Backgrounds, weil sie einfach dementsprechend auch unterschiedlich an Probleme und Aufgabenstellungen herangehen. Und wenn man diese verschiedenen Köpfe dann in einen Pott schmeißt, lernt man oder in ein Team schmeißt, lernt man unfassbar viel. Also ich kann dann verschiedenen Kollegen beispielsweise beibringen, wie man, ich sag's mal, eher durchzieht oder was heißt durchzieht, ist vielleicht das falsche Wort, aber mehr Calls macht, vielleicht ein bisschen die Angst vor dem Telefonieren verliert. Dafür kann ich bei anderen irgendjemand, der in der Consultancy gearbeitet hat, strategisch, wie man da besser rangehen kann an irgendwelche Thematiken und nicht einfach so, okay, los, bitte kauf mehr oder du weißt was, auf was ich hinaus will. Das ist, oder aus dem Hotelmanagement in Situationen, wo Leute extrem gestresst sind oder ja, wenn man ins Hotel kommt und es passt wieder irgendwas nicht, dass sich Leute extrem aufregen, da haben die auch wahnsinnig viel Erfahrung. Und diese Erfahrung können sie dann wieder mit uns sharen und dadurch lerne ich weiter und sie lernen durch mich weiter und dadurch wächst das Team einfach so. Und ich glaube, das ist jetzt bei Google ein Grund, warum die Leute auch oder warum Google so erfolgreich ist, einfach aufgrund der unterschiedlichen Persönlichkeiten, die es bei uns im Unternehmen gibt.
Aber das ist halt auch ein geiler Ansatz, weil wir machen das auch oft so, wenn wir haben ja auch verschiedene Projekte oder Partner, die wir exklusiv betreuen im Vertrieb und wir machen es auch oft so, dass wir die Vertriebler aus verschiedenen Projekten immer wieder mal zusammenwerfen und gemeinsam trainieren, weil somit hast du einfach dieses übergreifende Know-how aus den verschiedenen Projekten, aus den verschiedenen Vertrieben und die Vertriebsleiter oder auch die Geschäftsführer finden das auch immer sehr, sehr genial, weil die einfach sagen, sie sind bereit, dafür viel Geld zu investieren, auch allein nur für das, damit die halt Know-how aus anderen Vertrieben auch abgreifen können, weil man oft wieder eine andere Sicht oder einen anderen Blickwinkel bekommt. Und so ähnlich ist es ja bei euch auch, wenn du einfach verschiedene Leute mit verschiedenen Backgrounds hast. Das ist halt viel besser, wie wenn du jetzt, keine Ahnung, 20 Studenten hast, die alle noch nicht so viel Erfahrung haben und irgendwie jeder so das Gleiche macht. Und da ist halt auch nicht so diese Individualität drin, weil jeder versucht dann den anderen irgendwie nachzumachen und zu kopieren. Für manche funktioniert es dann wieder besser, für manche nicht. Und so hat halt jeder ein bisschen so seine Stärke einfach.
Ja, oder stell dir einfach mal vor, 20 Mal du selber. Also du hast ein Vertriebsteam und es ist einfach 20 Mal bist es du als Klon oder 20 Mal ich. Ich glaube nicht, dass ich das wollen würde. Also ich beschreibe mich gerne als Energizer, so als Golden Retriever, immer, immer positiv, aber es gibt ja auch diese verschiedenen Farbenmodelle, das ist auch sehr ausgeprägt bei Google und so sind die Teams auch immer auch zusammengestellt. Und das ist eigentlich sehr schön, weil ich brauche auch jemanden, der auch Ähnliches macht oder das Gleiche macht im Vertrieb, aber vielleicht einfach ein bisschen ruhiger ist oder mich auch ab und zu mal runterzieht und sagt, hey, Clemens, alles gut. Ja, deswegen ist es absolut wichtig, ein Team zu haben, das unterschiedlich aufgestellt ist und nicht die gleiche Persönlichkeit mit dem gleichen Skillset 20 Mal. Kann auch zu Erfolg oder wird wahrscheinlich auch erfolgreich sein, aber die Frage ist dann, ist es auch langfristig erfolgreich? Und da, glaube ich, ist ein Team, das unterschiedlich mit unterschiedlichen Hintergründen aufgestellt ist, wird langfristig erfolgreicher sein.
Das ist ein genialer Punkt, den ich sehr, sehr interessant finde, weil 90% der Leute versuchen immer die Teams so aufzubauen, dass die immer die gleichen Persönlichkeitstypen drin haben. Die sagen zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du jetzt nach dem 60-Personality-Test gehst, so irgendwie nur Exekutive so, aber weil die dann sagen, okay, das ist der beste Vertriebler. So, aber meiner Meinung nach ist es unterschiedlich. Es kommt darauf an, welche Zielgruppe du bedienst, welchen Vertriebsweg du gehst, weil jeder Persönlichkeitstyp ist für einen anderen Vertriebsweg gut. Es gibt Leute, die sind halt im Cold Calling gut, die sind vielleicht Persönlichkeitstyp XY. So, die sind halt mehr so diese stumpfe, Hardcore-mäßige, haben nicht so
Ja.
viel Problem mit Ablehnung. Dann gibt es halt Leute, die jetzt, wie du zum Beispiel, jetzt aktuell im Key-Account-Management sind. So, die brauchen meiner Meinung nach wieder mehr die Qualität, Beziehungen aufzubauen. So, also auch von der Farbenlehre her eigentlich wieder ein komplett anderer Persönlichkeitstyp. So, früher hieß es ja immer dieses Hunter- und Farmer-Prinzip. Aber selbst zwischen den beiden, finde ich, gibt es noch sehr, sehr viele Persönlichkeitstypen, die für andere Richtungen oder für gewisse Personen auch wichtig, interessant sind. Und das, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig in so einer Ausrichtung von so einem Team. Also ich versuche auch immer, die Teams so aufzubauen, dass man verschiedene Facetten mit drin hat, weil dadurch entstehen auch oft nicht diese Machtkämpfe. Wenn du immer die gleiche Persönlichkeitstype drin hast, entsteht ja auch oft dieser Machtkampf, vor allem wenn du alles so ego-getriebene Leute drin hast. Ich glaube, deswegen ist es schon gut. Und das finde ich spannend, dass Google das macht oder bei euch das so ist, weil ich kenne wirklich sehr, sehr viele Teams oder Unternehmen, die immer sagen, hey, wir wollen diesen Persönlichkeitstyp, was aber vom Fundament oder von der Idee her eigentlich schon dumm ist, wenn man ganz ehrlich ist.
Ja, also ich finde, wie du gesagt hast, es kommt aufs Produkt an, es kommt darauf an, welche Abteilung, ist es wirklich nur Cold Calling, was verkauft man, wie verkauft man es. Also da sind super viele Faktoren drin, die das beeinflussen. Und vielleicht sollte man dann, wenn wirklich einfach der Schwerpunkt des Jobs, also 80% deines Tages ist Cold Calling, dann dort jemanden reinsetzen, der Cold Calling einfach nicht mag und Angst vorm Telefon
Da
hat.
macht dann keinen
Man
Sinn.
kann die Leute vielleicht umtrainieren, aber das ist dann vielleicht auch einfach verschwendete Ressource, verschwendetes Geld, die dann einzuarbeiten, wenn sie es einfach nicht wollen. Also es muss dann schon so ein bisschen in die Richtung gehen, aber Leute mit unterschiedlichen Mindsets und unterschiedlichen Herangehensweisen helfen auf jeden Fall. Also wie gesagt, wie du gerade eben gesagt hast, bei Google, vor allem jetzt im Key Account Management, ist es sehr, sehr, sehr vorteilhaft. Und ich sehe das wirklich jeden Tag, dass Leute einfach ganz anders sind als ich. Ohne Wertung und mindestens genauso erfolgreich sind.
Was würdest du denn sagen, ist so der größte Unterschied zwischen Key Account Management und so Standard Sales, jetzt mal in Anführungszeichen gesprochen?
Ich hole noch mal einmal noch ein bisschen aus
Gerne,
oder
ja.
zoom so ein bisschen raus. Es kommt natürlich noch wieder darauf an, wie man arbeitet oder in was von einem Unternehmen man arbeitet. Als ich bei Ferchau war, habe ich vorhin gesagt, da war ich für den Raum so Reutlingen in Stuttgart. Das war einfach abgegrenzt mit einer Postleitzahl und dann kann man da alle Unternehmen anrufen. Ich war damals fürs Recruiting oder Personaldienstleistung für IT zuständig, aber dann konnte ich auch das Unternehmen anrufen, wo mein Kollege im Engineering schon war, weil das Unternehmen nicht geblockt war, sondern er hat dort Engineering verkauft. Ich konnte dann dort IT verkaufen. Dann kann man natürlich dort einfach den ganzen Tag telefonieren. Man, klar, wir hatten dann 50 Calls, musste da am Ende der Woche dastehen. Aber man konnte dort sich ja entfalten, man konnte dort verschiedene Sachen ausprobieren. Vielleicht ist dann in dem Unternehmen das Marketing interessant, aber vielleicht braucht Finance ja auch noch irgendwie einen ITler oder wie auch immer. Und dort, ja, wie gesagt, ist diese Spielwiese. Wenn man dann jetzt den Schwung oder zurück macht zu Tech, da ist es in der Regel, arbeitet man mit Büchern. Also da kriegt man einfach ein Book of Business. Bei Indeed waren es dann 130 Kunden. Ich würde sagen, 75 waren Bestandskunden und der Rest waren Kunden, die die letzten 2, 3 Quartale gar nicht gespendet haben, also fast eher wie eine Neuakquise. Und jetzt bei Google sind so 20 bis 25 Bestandskunden. Das ist dann schon natürlich auch ein ganz anderer Vertrieb. Also das ist dann, die Calls reduzieren sich logischerweise, desto kleiner die Buch-Size wird, desto weniger Calls hat man, aber desto länger werden vielleicht die Calls oder desto, ja, detaillierter arbeitet man mit den Kunden. Ich arbeite mit manchen Kunden jetzt schon über 12 15 Monate zusammen und dann kann man langfristige Projekte entwickeln. Das geht dann auch in diese Projektplanung rein, in dieses wie ja, Consultancy, wie berate ich die Kunde langfristig und trotzdem logischerweise, dass der Kunde wächst und seine Ziele erreicht, aber gleichzeitig Google auch wächst. Also am besten Fall der Kunde mit Google gleichzeitig wächst.
Win-Win-Situation quasi.
Win-Win-Situation, das ist natürlich das Ziel. Das ist schon, ist ein ganz anderer Vertrieb dann. Also jetzt dieses Key-Account-Management im Vergleich zu mit Buch, anstatt zu, es gibt natürlich auch Key-Account-Management, wo man dann in der Fläche was hat, aber es sind zwei komplett unterschiedliche Berufe.
Was gefällt dir persönlich besser?
Boah, das ist eine ganz schwere Frage. Ich bin super froh, dass ich beides gemacht habe oder in beiden Erfahrung habe. Auch sowohl viel Cold Calling im Tech-Bereich als auch viel Cold Calling auf einer freien Fläche. Ich kann es dir gar nicht sagen. Also ich telefoniere einfach unfassbar gerne. Also ich habe kein Problem damit, einfach mal irgendwen anzurufen und da ein bisschen zu pitchen. In gewisser Weise vermisse ich das vielleicht auch ein bisschen, aber dann vermisse ich ja die guten Seiten daran, so ab und zu mal natürlich zu telefonieren, aber wenn ich dann jetzt zurückdenke, oh, 25 Telefonate pro Tag, das ist dann schon ganz schön viel. Also ich weiß es gar nicht. Ich würde gar nicht sagen, dass ich da eins besser finde. Ich hab in beiden Spaß und ich lerne in beiden noch.
Die
Mischung ist es ein bisschen. Ja, langfristig würde ich mich natürlich gerne im Management sehen. Tatsächlich wäre, also ich glaube, es ist eine gute Mischung. Ich glaube, mein Traumberuf wäre ein Manager von Leuten, die Cold Calling lernen müssen. Also dieses Ganze, auch dieses Relationship Building und auch Key Account Management dann mit den wichtigsten Kunden, das lerne ich jetzt dann vielleicht jetzt, aber dieses ganze Cold Calling, was ich die letzten Jahre gemacht habe, dann den Leuten die Angst davor zu nehmen und das denen beizubringen. Also ich glaube, das ist eine gute Mischung aus beidem.
Das ist spannend, ja. Das klingt auf jeden Fall spannend. Aber vielleicht nochmal, um auf das Key-Account-Management zurückzukommen. Im Endeffekt, bei dem klassischen Cold-Calling oder bei dem Massen- oder quantitativen Vertrieb ist es ja immer sehr so, du gewinnst einen Kunden, dann gehst du so zum nächsten oder du machst einen Termin und dann gehst du so zum nächsten. Key-Account-Management ist ja wirklich, wie du gerade schön erklärt hast, den Kunden ja langfristig weiterzuentwickeln, damit diese Win-Win-Situation auf beiden Seiten ja quasi entsteht. Beziehungsaufbau ist ja eigentlich das Wichtigste oder der Kernfaktor eines Key-Account-Managers. Oder was würdest du sagen, sind so die wichtigsten, ja, wie soll ich sagen, Kenntnisse, Werte oder Eigenschaften eines Key-Account-Managers, um wirklich maximal da erfolgreich zu sein, wenn man jetzt wirklich so ein Buch wie du zum Beispiel aus 25 Kunden bekommt?
Relationship Management ist auf jeden Fall wichtig, weil man einfach nicht so viele Kunden hat und wenn man sich dann mit den jeweiligen Kunden, den wenigen Kunden, die man hat, sich dann da ein paar verprellt, das kann schnell ins Auge gehen. Aber, oder in die Hose gehen, ich würde sagen, Stakeholder Management ist ganz wichtig. Mhm. Also natürlich ist es der erste Ansprechpartner, die erste Ansprechpartnerin ist wahrscheinlich ein A-Level, also ein Performance Marketing Account Manager, irgendwie so. Das heißt, diese Person arbeitet dann jetzt in meinem Fall daily mit Google Ads. Das heißt, es bekommt irgendwelche Ziele oder irgendwelche Aufgabenstellungen, die müssen dann umgesetzt werden, egal über welchen Kanal. So, diese Person hat aber in der Regel keine Budgetfreigabe oder keine Budgetentscheidung. Das heißt, man muss dann erstmal finden, okay, wer ist denn die nächsthöhere? Also das B-Level, Head of Marketing oder der Chef oder die Chefin. Und dann natürlich im besten Fall, und das ist genau das, diese Langfristigkeit, dann zum C-Level, also den CMO oder die CMO zu erreichen. Am besten dann direkt nach Deutschland fliegen, die Person an einen Tisch bekommen und dann langfristig einen Joint Business Plan, einen Working Plan, wie auch immer man das nennen will, aufzusetzen. Das heißt, dieses Stakeholder Management bis ganz nach oben, aber auch zu educaten, was das Unternehmen oder jetzt in meinem Fall, was Google, was wir alles noch haben, was wir für Möglichkeiten haben, für eine Expansion, wie man dem Kunden helfen kann, diese Vision oben pitchen, am besten dann halt auch agreeen und dann geht das Ganze wieder runter, um es dann auch, dass es auch ausgeführt wird. Ich glaube, das ist die, also in meinem Fall im Key Account Management, die, der große Spagat. Es geht nicht nur um dieses komplett operative, hey, deine Kampagnen laufen schlecht oder gib doch mal mehr Budget oder hier ist eine Anzeige falsch oder wie oder mach doch mal YouTube, sondern es geht eher um dieses große Ganze. Und ich glaube, das ist der Unterschied, dass man da eine Balance findet zwischen, man macht vielleicht ein A-Level ein bisschen mehr Druck, dass die Kampagnen optimiert werden, aber das Ende sozusagen oder das Game wird gewonnen durch das C-Level. Wenn man diese Person überzeugt, dass man im Jahr drauf 1 Million mehr Ad-Spend bekommt, weil man eine größere Vision hat, weil man dort zeigen kann, wie gesagt, was noch alles möglich ist, dann hat man gewonnen. Und ich glaube, das ist so der große, das große, das wichtig, ja, eins der wichtigsten Themen im Key Account Management, alles in den Griff zu haben. Natürlich gibt es dann aber auch noch Legal als im Stakeholder, wenn man irgendwas macht oder das Marketing oder vielleicht auch irgendwelche anderen Abteilungen, die dann auch wieder mit rein in diese ganze Diskussion mit rein müssen. Und ich glaube, das Stakeholder Management, da einen klaren Plan zu haben und eine klare Struktur zu haben, mit welcher Person muss ich in welchen Abständen über was reden, damit ich meine Ziele erreiche und der Kunde seine Ziele. Das heißt, ein C-Level wird sich nicht jede Woche Zeit für mich nehmen. Vielleicht einmal im Quartal, wenn ich Glück habe. Und dieses Meeting muss dann halt sitzen. Und dann muss ich mein Stakeholder-Management intern wieder machen, dass ich die verschiedenen Analysen ziehe oder mit meinem Marketing-Team oder mit wem auch immer rede, um dort den besten Pitch zu machen. Ich glaube, das ist die große, ja, ich glaube, das ist das Wichtigste im Key-Account-Management.
Das ist ja auch, was viele nicht verstehen, so wirklich C-Level ins Boot zu holen, weil letztendlich, wenn du langfristig diese Unternehmen weiterentwickeln willst und auf einem gewissen Level und auf einem gewissen Volumen auch die Leute weiterentwickeln willst, dann musst du C-Level frühzeitig mit ins Boot holen in Entscheidungsphasen und auch diese Visionen und Strategien aufzeigen, weil im Endeffekt, es ist halt so, C-Level sind halt die Leute, die die Company aufgebaut haben, die die Vision haben und letztendlich, wenn du die halt nicht im Boot hast und mit dabei hast, dann hast du halt keinen Sparringspartner, um diese Vision, Strategien auch anzubringen, damit die wirklich dann auch aufs nächste Level wachsen können zum Beispiel.
Ja, sorry, mein Internet, ich glaube, ich war ganz kurz abgeschnitten.
Du warst kurz abgeschnitten, aber zum Glück habe ich gesprochen.
Aber ja, das C-Level ins Boot zu holen. Ich kann noch mal eine Geschichte erzählen von Ferchau. Es war, wo man vielleicht den Fehler dann macht, es machen auch viele Vertriebler, zu frühen Entscheidungen zu treffen, sich zu früh zu freuen. Also ich habe gedacht, ich habe eine Person platziert, es ging schon alles in die richtige Richtung, die Person hat agreed, der Kandidat fand es super, die Gespräche, es ging eigentlich nur zum Vertragsabschluss und dann kam raus, dass die Person von dem Kunden, von der Seite die Entscheidungs- oder die Budgetfreigabe einfach nicht hat, weil ich zu schnell in diese Gespräche rein bin. Ich habe mich zu schnell gefreut und es dann war dann ja einfach zu pushy so ein bisschen, anstatt einen Schritt zurückzugehen, einfach mal zu fragen, hey, bist du denn berechtigt, das alles überhaupt abzusegnen? Oder halt einfach diese Stufen, die ich vorhin erklärt habe, dort einfach die hochzugehen. Und ich finde, das ist auch wichtig, dass man vielleicht mal eine Geschichte erzählt, wo nicht immer alles funktioniert, zu teilen, den Leuten auch zu zeigen, dass es wichtig ist, lieber dann auch mehr Zeit in dieses, man sagt es, in dieses Discovery zu stecken, einfach mehr Zeit herauszufinden, was wirklich ist. Und ich glaube, das ist auch so eine große Krankheit der Vertriebler. Es wird dir, glaube ich, die meisten Vertriebler sagen das dann einfach immer, ja, man will das Produkt pitchen, man agreed, man will einfach weitermachen und dieses schneller, 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 höher, weiter, dass das einfach so ein Vertriebler-Ding ist, ohne sich einfach mal zurückzunehmen und mehr zu fragen oder neugieriger zu sein. Und ich glaube, da helfen, wie gesagt, wie wir vorhin gesprochen haben, verschiedene Persönlichkeiten, ne, die sich vielleicht nicht ganz so wichtig nehmen wie manche Vertriebler, um da den Kunden besser zu verstehen, die Strukturen besser zu verstehen. Jedes Unternehmen ist unterschiedlich. Ich arbeite mit manchen Unternehmen, das sind Konzerne, das sind DAX-Konzerne. Da ein Stakeholder-Management zu machen, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer als mit Kunden, die, ich sage jetzt mal, 50 Mitarbeiter haben oder 100 Mitarbeiter haben. Da geht es eher mal schneller zum C-Level. Also, ja. Aber es müssen alle Parteien an Bord sein, alle Parteien müssen auch wissen, was passiert, weil wenn man zu schnell, vor allem in Tech, dadurch, dass es nicht immer auch Verträge gibt, sondern es ist natürlich, jeder Kunde hat das Geld in der Hand und wenn sie morgen unzufrieden sind, können sie auf Pause drücken, dann fließt kein Geld mehr, um ja, den Churn so gering wie möglich zu halten. Ne? Muss man alle Parteien im Boot haben, verstehen, was passiert, auch wenn es mal vielleicht 1-2 Wochen nicht so gut läuft, Füße stillhalten, wir haben das agreed, man kann natürlich mit unserem Produktspezialisten dann nochmal nachfragen, weil wenn man das nicht hat, dann denken die Kunden, ja, okay, er hat mir das gesagt, ich habe das gemacht, das hat nicht so, ist nicht so eingetreten, ich ziehe mein Geld wieder zurück und dann ja, hat man sowohl eine Beziehung verbrannt, als auch ich erreiche meine Targets nicht, als auch der Kunde erreicht seine Ziele nicht und ist sauer. Also dann ist es eine Lose-Lose-Situation.
Ja, ich weiß ganz gut, was du meinst und das Paradoxe eigentlich daran, was du gesagt hast, weil die Vertriebler wollen ja oder versuchen dann zu schnell zu sein, weil sie unbedingt den Sales-Cycle relativ kurz haben wollen und schnell zum Abschluss kommen wollen. Dadurch, dass sie aber zu früh verkaufen wollen, verlängern sie eigentlich den Sales-Cycle. So, genau. Eigentlich schaffen Absolut. Sie genau das Gegenteil dadurch. Du musst halt den Spieß umdrehen. Du musst halt vorne einfach maximal, wie du schon gesagt hast, Discovery leisten, ne? Viel rausfinden, dann schauen, wo die richtigen Personen sind und die richtigen Personen zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle quasi mit in die Meetings mit reinpacken. Und somit schaffst du es dann auch, die Sales Cycles einfach zu verkürzen. So, also wir machen das ja auch oft so, dass wir ganz klar auch sagen, wie dieser Prozess aussieht. Also ich weiß nicht, wie du es machst oder wie tief du scheren kannst oder willst, aber wir versuchen schon auch immer in diesem Vertriebsprozess den Kunden gegenüber oder den potenziellen Kunden relativ früh schon zu erklären, wie dieser Prozess aussieht und wann diese Entscheidung auch getroffen werden muss oder soll und wer auch dieser Entscheidungsträger ist. Weil dadurch nehmen wir ihm auch oder geben wir ihm auch ein Stück weit Sicherheit, weil das Problem ist oft, die Leute wissen nicht, gibt es jetzt noch ein Meeting, wie viele Meetings gibt es, wann wird die Entscheidung getroffen, wie lange dauert dieses Ding und im Endeffekt, ich als Vertriebler kann es ja selber steuern, weil wenn ich ihm ganz klar sage, hey, es gibt dieses Meeting, in diesem Meeting bräuchten wir den und den und dann gibt es den Pitch und dann gibt es da diesen Entscheidungscall, dann hat man auch so eine Vorausschau und das ist für beide Seiten viel planbarer und im Endeffekt kann jede Seite die Person mit ins Boot holen zu der Stelle, wo sie mit dabei sein sollten, ohne Zeit zu verschwenden. Und dann kannst du halt auch diesen Sales Cycle selber halt auch stärker kontrollieren und hast es mehr in der Hand, meiner Meinung nach.
Ja, das stimmt. Es kommt, wie gesagt, auf die Branche einfach an.
Korrekt.
Ich bin jetzt in Tech, wir haben Quartalsziele.
Das Tech ist einfach Game ein bisschen anders.
Das Game ist ein bisschen anders. Es geht auch alles einfach ein bisschen schneller. Wie gesagt, der Servus muss nicht runter, sondern der Kunde kann sagen, ich gebe morgen 100.000 Euro in Anführungszeichen, jetzt mal eine hypothetische Zahl sagen, und am nächsten Tag einfach nur noch 10.000 und dann null. Also die Macht liegt ja auch irgendwo bei den Kunden selber, wie sie das Budget dementsprechend einteilen möchten. Aber wie du gesagt hast, langfristig gesehen, und das ist ja auch das mit den Kunden, ich habe es gesagt, 12, teilweise 15 Monate, ich versuche immer langfristige Pläne, mindestens 6-Monatspläne aufzusetzen, um zu sagen, okay, wir sind jetzt hier, euch fehlt XYZ, das Setup passt nicht. Das könnten wir in den nächsten 1,5 Monaten schaffen. Darauf sollten wir uns konzentrieren. Wie du gesagt hast, dazu brauchen wir von euch, den Developer XYZ. Dann wollen wir take the bigger picture, YouTube, Expansionen, was habt ihr auf der Roadmap? Okay, lass uns den Head-Off, lass uns den CMO mit reinmachen. Wir treffen uns in München, in Berlin, in Hamburg. Ihr kommt nach Dublin, wo auch immer. Wir sperren uns einfach mal und das 1,5 Stunden, 2 Stunden, das liebe ich wirklich auch mit C-Level, sich mal einzusperren, Brainstorming zu machen, weil dann kommen auch wirklich gute Ideen raus. Ich bekomme noch mal mehr Informationen, mehr Background-Informationen und dann kann man diesen Fahrplan aufsetzen. Wie gesagt, immer so ein bisschen in diesen 3-Monats-Intervallen, würde ich sagen. Aber das ist, ja, das ist, wenn man das nicht macht, dann what are you doing? Also dann fährt man ja ohne Fahrplan, so, fährt man ohne Visier. Also der Kunde fährt ohne Visier. Wenn mich mein Manager fragt, Clemens, was steht mit dem Kunden im Dezember an? Bei den meisten meiner Kunden weiß ich es, weil der Fahrplan schon aufgesetzt ist oder jetzt dann verlängert wird. Ja, das ist ja auch für mich eine Sicherheit. Ich weiß, okay, safe. Im Dezember sollte das sein, aber ich kann auch den Kunden accountable halten. Wir haben im Juni besprochen, dass wir im Oktober XY machen. Es ist nicht passiert. Woran liegt's? Und dann kann man wieder in so Iterationen gehen. Aber das ist diese Fahrpläne sind für beide Seiten einfach wichtig, egal ob das jetzt wie bei dir oder in anderen Branchen wirklich dann eine Unterschrift folgt oder jetzt in Tech eher fließend ineinander übergeht.
Aber du sagst es so einfach, aber tatsächlich machen es die meisten oder haben es die meisten Vertriebler nicht oder machen es nicht. Also ich weiß nicht, ich habe schon viel gesehen, aber die wenigsten bekommen es halt hin, auch sich selbst gut zu managen im Vertrieb. Und die wenigsten, wenn du die wirklich fragst, was gerade Stand der Dinge ist, dann wissen sie es einfach oft nicht so. Und das ist das Problem bei vielen Leuten im Vertrieb, meiner Meinung nach.
Ja, ich denke auch, dass es halt eine Kultur ist vom Unternehmen, wie wird es halt auch gelebt, also Dokumentation oder Fahrpläne oder wie auch immer. Es gibt immer Sachen, die einem nicht gefallen. Klar, wenn man einfach 130 Kunden hat, dann ist das mit so einem Fahrplan, aber dann suchst du dir halt deine drei, vier, fünf North Stars aus, deine, wie kann man es noch nennen, Leuchtturmprojekte, wo du sagst, okay, das sind die drei, vier Unternehmen in meinem Portfolio, in der Regel sind das die größten oder die mit dem größten Wachstumspotenzial und da mache ich jetzt diesen Fahrplan, weil das gibt mir auch wieder Sicherheit. Also ja, selbst bei 130 Kunden ist das möglich oder selbst bei einem Kunden bei Ferchau wäre das möglich, wenn es einen weißen Kunde sucht jetzt nicht diese Person, aber ich weiß, dadurch, dass ich mit verschiedenen Leuten gesprochen habe, suchen die in 4 Monaten, dann könnte ich ja jetzt schon anfangen, diese zu suchen. Also diese Planung ist unfassbar wichtig. Jeder Vertriebler geht dadurch ja unterschiedlich um. Es geht auch darum, wie viel CRM-Integration ist es dann auch, müssen wir auch ganz ehrlich sagen. Alles, was man ins CRM reinhacken muss, das nimmt unfassbar viel Zeit manchmal weg im Daily Business oder in so einer Woche und das macht einfach keinen Spaß. Da muss sich jeder so ein bisschen selber organisieren. Aber die Planung eines Vertrieblers ist wichtig, egal wie groß oder wie klein das Buch ist.
Aber ich glaube, das Thema ist, was du auch schon gesagt hast, wie es halt vorgelebt wird. Ich glaube, das große Problem ist, dass in vielen Unternehmen schlechte Führungskräfte oder die falschen Führungskräfte da sitzen oder die Vertriebler immer sehr stark über Druck und die ganzen Sachen führen. Was ich immer sehr schwierig halte und meistens auch keine guten Prozesse und Strukturen da sind. So, und das, glaube ich, ist halt das größte Thema. Du kannst wie in allen Bereichen das beste Team haben, wie im Fußball auch, aber wenn halt der Trainer oder der Leader halt nicht weiß, wie er mit den Menschen richtig umgeht und auch nicht diese Individualität an den Tag legt. So, du kannst auch nicht jeden über den Kamm scheren. Ich glaube, jeder hat andere Motivatoren im Vertrieb. Manche, die kannst du halt einfach brutal über Geld motivieren. Andere, die wollen sich halt mehr wohlfühlen, ne? Es gibt halt auch die Leute, bei mir war es zum Beispiel immer, ich musste mich wohlfühlen. Wenn ich mich nicht wohlgefühlt habe und wenn irgendwie so eine komische Druckatmosphäre war oder so, das ging bei mir überhaupt immer nicht so, weil da habe ich zum Beispiel nicht performt. Und ich glaube, das ist halt auch ein wichtiges Thema von Führungskräften, da die Leute bestmöglich zu unterstützen. Ich denke, du hast auch schon verschiedene Führungskräfte gehabt und hast wahrscheinlich verschiedene Sachen erlebt und kannst es wahrscheinlich auch unterstreichen.
Zu 100%. Da bin ich auch ganz froh, dass ich jetzt mittlerweile in schon mehreren Unternehmen arbeiten durfte, um verschiedene Führungsstile, aber auch Unternehmensleitlinien etc. zu erleben. Also ich habe von Startups bis mittelständisches Unternehmen bis Tech-Giganten, ne, eigentlich alles schon mal irgendwie zumindest ansatzweise gesehen. Und in jedem Unternehmen wird es anders gemacht. Und man nimmt dann für sich das raus und deswegen finde ich es so schön, auch wenn man mit einem Unternehmen, ich will nicht sagen, jeder soll die ganze Zeit immer nur von Job zu Job wechseln,
Nee,
das
aber
sage ich überhaupt nicht, aber ab und zu mal so den Horizont erweitern und mal über den Tellerrand gucken und vielleicht mal in einem anderen Unternehmen da mal, wenn man die Möglichkeit hat, Erfahrungen zu sammeln, das hilft, egal ob man eine Führungskraft ist oder jetzt am Start seiner Karriere ist. Verschiedene Perspektiven zu sehen, schadet nie.
das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema, damit man auch weiß, wo man sich letztendlich dann am wohlsten fühlt, weil wenn du nur eine Vertriebsstelle hast oder ja, nicht verschiedene Sachen gesehen hast, dann weißt du auch gar nicht, was es alles gibt. Und Vertrieb ist, wie gesagt, ich glaube, eine der vielschichtigsten Stellen, die es gibt. So, wenn man sich jetzt mal so den ganzen Stellenmarkt anschaut, glaube ich, ist Vertrieb einfach die Stelle, wo es einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten, sehr, sehr viele Variablen, sehr, sehr viel Individualität gibt. Ich denke, wenn du jetzt in der Buchführung bist oder Buchhalter, so also, ist halt irgendwie immer gleich, ne? Weil du hast halt da einfach gewisse Sachen, ne? Aber vielleicht jetzt ein krasses Beispiel, aber ist halt in vielen Berufen, finde ich, so, dass es sehr, sehr gleich ist, aber Vertrieb ist meiner Meinung nach sehr, sehr vielschichtig einfach.
Ja, das kann ich nicht genau beurteilen. Ich denke, auch andere Jobs sind irgendwo unterschiedlich. Aber was ich interessant fand, was du gemeint hast, dass du durch dich wohlfühlen sehr gut performen kannst. Wie ich habe es vorhin schon mal angesprochen, es gibt diesen Test, den wir auch alle gemacht haben, für diesen vier verschiedenen Farben, also Rot, Gelb, Grün und Blau. Und dann kriegt man ein 18-seitiges Dokument, 18-seitiges Dokument, wo auch. Es ist erstaunlich, wie genau das ist. Also es
Ist
ist wirklich
wirklich so, ja.
erschreckend, was man da über sich liest, was einfach zutrifft. Man lernt so viel über sich. Also ich arbeite auch sehr gerne mit Anerkennung. Also wenn man mich lobt, dann kommt wieder dieses Golden Retriever raus. So, okay, dann mache ich jetzt einfach noch mehr. Also so arbeite ich sehr gerne. Und es ist sehr schön zu wissen, also ich denke mal auch als Manager, wenn man dann, klar, wenn man jetzt 100 Leute unter sich hat, dann wird es schwierig. Aber wenn man 5 bis, sagen wir mal, 15 Vertriebler unter sich hat, kann man das durchaus mal durchspielen, nochmal den Vertrieblern geben. Und man lernt einfach sehr viel, wie die Vertriebler dann geführt werden möchten. Wie du gesagt hast, man kann nicht alle über einen Kamm scheren. Und das ist, jeder Vertriebler ist unterschiedlich. Und nur weil jemand anders aus einem anderen Background kommt, habe ich vorhin noch gesagt, heißt das nicht, dass sie unerfolgreich sind. Es ist einfach eine andere Herangehensweise. Und du hast zu 100% eine andere Herangehensweise durch diesen Wohlfühlfaktor als ich. Und wir können beide gleich unerfolgreich oder erfolgreich sein. Aber
So ist es.
das ist auf jeden Fall, ja, es ist ein brutal wichtiges Thema, wie man die Leute führen kann.
Aber deswegen mache ich ja auch den Podcast, weil ich will halt auch den Leuten ein bisschen zeigen, dass es halt mehr da draußen gibt als die ganzen Leute, die immer auf YouTube erklären, wie Vertrieb funktioniert oder in den Büchern oder immer diese gleichen Copy-and-Paste-Strategien und du musst genau dieses Skript verwenden. Also die Leute sind ja schon so, wenn ich ein Skript lesen kann, dann bin ich Vertriebler. Aber das hat halt sehr, sehr wenig mit Vertrieb zu tun. Das hat allein schon, wie du vorhin schon auch gesagt hast, dass du auch zu Kunden fliegst oder fährst. So im Digitalzeitalter machen das eh schon viele nicht mehr. Aber man muss halt mal überlegen, um welche Deal-Size es halt auch geht. Und bei manchen gewissen Deal-Sizes musst du halt einfach auch vor Ort sein, weil du kannst vor Ort einfach ganz anders mit den Leuten sprechen. Und da macht es auch oft mal Sinn, sich wirklich einen halben Tag oder einen Tag einzusperren und das Ding halt mal ordentlich zu strukturieren und einen geilen Fahrplan zu schnüren. So, das ist mehr wert, als wenn du jede Woche dann da deine zwei, drei Meetings versuchst, mit denen dann irgendwie online zu machen. Und ich glaube, das haben auch viele noch nicht verstanden, dass diese Mischung zwischen Online und Offline in der Kombination heutzutage einfach eine brutale Waffe ist, ne? Es gibt einfach noch zu viele Unternehmen, die machen entweder komplett offline oder komplett online, aber so diese Kombination aus beiden finde ich halt sehr, sehr entscheidend und wichtig, vor allem im Tech-Vertrieb.
Ja, also um zum ersten Punkt zu gehen, ja, absolut. Also dieses Skript auswendig lernen, das unterschreibe ich zu 100%, dass das nicht der goldene Schlüssel ist für erfolgreich im Vertrieb sein, sondern ich glaube, auch jeder, der das hört, ich versuche selber das, ich bin auch sehr viel an Universitäten und versuche den Vertrieb an der Uni weiterzubringen, weil er nicht oft gelehrt wird, aber es ist halt einfach meiner Meinung nach der geilste Job der Welt für die manche Leute, aber ich finde halt das, ich finde es halt trotzdem einfach, so wichtig auch zu educaten. Jeder kann das rein theoretisch machen. Man muss halt nur den richtigen Vertrieb finden. Oder dann ist vielleicht ist man in einem Unternehmen, das taugt einen dann halt nicht. Aber wir leben in 2023, dann wechselt man halt einfach den Job und geht in einen Job, in einen Vertriebsjob, der einen vielleicht mehr taugt, wo man vielleicht sich eher wohlfühlt oder mehr Anerkennung oder mehr Druck oder was auch immer man selber benötigt, um erfolgreich zu sein. Und das kombiniert dann logischerweise mit der Kontaktfreude, dass die Leute haben. Es gibt schon so ein paar Grundregeln, die jeder irgendwie beachten muss oder die paar Charakterzüge, die alle Vertriebler irgendwie ein bisschen mitbringen. Aber wenn man dieses Vertriebsteam dann aufbaut oder wenn man in den Vertrieb gehen möchte, gibt es immer Möglichkeiten und Wege. Bin ich ganz großer Verfechter davon zu sagen, es gibt nur diesen einen einzigen Typ oder Typus. Und das finde ich auch schön, dass du das gerade auch nochmal so rausgehoben hast. Und der zweite Punkt war, wovon hast du geredet? Das war die
Muss
in
ich auch
Tech.
überlegen,
Ich
weil ich habe dir gerade so gut gefolgt und habe schon den nächsten genialen Punkt drin gehabt.
Ich wollte da gerade noch so Abschluss sagen, dass alles, was du das mit Tech nochmal anders ist, der mir eigentlich auch wichtig war, aber ist mir jetzt gerade tatsächlich in meinen Gedanken, die ich mir gerade geflochten habe, einfach
vielleicht kommen wir gleich noch mal drauf.
irgendwie abhanden gekommen. Aber hätten wir uns das alles aufgeschrieben oder Notizen gemacht, dann hätte ich es jetzt auch gewusst. Aber ja, tut mir leid, ich habe gerade einfach
Nein,
mich in
kein
meinen
Problem
Gedanken
mehr.
verloren.
Also, das, wie du schon sagst, das Thema, jede Person ist halt anders. Also, man muss halt wirklich
Entschuldigung, dass ich dich wieder
aufpassen.
unterbrechen muss,
Dass
mir fällt es wieder ein. Online versus Offline-Vertrieb, das ist
Ah,
mir
ja,
wieder
genau.
eingefallen.
Ja, stimmt.
Ja, wir sind auch nur Menschen.
Wir sind auch nur
Genau, und
Menschen, ja.
das wollte ich da noch sagen. Das ist trotzdem, finde ich, extrem gut geworden. Also alles auch, da hat Covid nochmal natürlich einen wahnsinnigen Schub gemacht, weil dann nur online möglich war. Und ich bin auch sehr, sehr dankbar, nicht für Covid, sondern dafür, dass es den Online-Vertrieb gibt. Ich sitze jetzt in Irland und ich kann nicht jede Woche nach Deutschland fliegen. Ich bin darauf, ich muss mich, das ist, ich bin darauf angewiesen, mit den Kunden über Google Meet wöchentlich oder alle 2 Wochen oder einmal im Monat oder wann auch immer ich mit den Kunden spreche, virtuell zu sprechen. Und das geht auch immer besser. Und das ist auch sehr wichtig für Operationale. Man kann auch oft online pitchen, das geht auch. Man verliert halt immer nur gegebenenfalls Leute. Also vor allem mit einem Head of oder mit einem CMO oder wie auch immer, dann sind die Mails halt trotzdem offen. Also 2 Stunden lang sich in den Computer reinzustarren, das ist schon nochmal was anderes, wenn es dann wirklich ein wichtiger Pitch ist. Wie gesagt, ich finde das sehr, sehr gut, mal kurze Absprachen zu machen oder schau mal hier rein oder hey, wie war das nochmal für unser Meeting etc. Plus dann, ich versuche einmal im Quartal mindestens nach Deutschland zu fliegen. Bin dann 1 bis 2 Wochen ungefähr in Deutschland und versuche da meine wichtigsten Kunden zu besuchen. Und dann alle Leute, das ist auch eine Planung, muss geplant werden, mehrere Wochen im Voraus. Dann bin ich hier. Ich bin den ganzen Tag in München, in Nürnberg, in Berlin. Und dann, es ist auch sehr anstrengend, gebe ich zu, aber das ist super wichtig. Und dann entstehen teilweise wirklich tolle, tolle Ideen mit den Kunden zusammen. Und ich habe vor, auch schön, dass du es gesagt hast, ich habe es auf LinkedIn gepostet. Vor 2 Wochen war ich in Düsseldorf und habe einen Kunden getroffen. Und das war so viel Brainstorming in einem Raum. Und da wurde einfach mal alles fallen gelassen und dann an Whiteboards geschrieben und man läuft rum und so. Ich muss jetzt mal eine Pause machen. Okay, ich gehe jetzt mal raus und hole mir einen Kaffee oder der andere geht rauchen und dann trifft man sich wieder und dann denkt man weiter und die Mischung macht es einfach. Aber ja, online, ich würde es nicht mehr missen wollen. Also ich finde das super. Ich liebe das zu einem gewissen Grad. Wenn es dann zu einer ganz, ganz wichtigen Entscheidung gibt, dann sehr gerne vor Ort, wenn es die Gegebenheit, wenn es möglich ist.
Ja, die Kombination ist halt einfach genial, so, weil das Online erleichtert ja halt das komplette Operative und das tägliche Doing, aber wenn man dann wirklich wieder so Fahrpläne macht oder strategische Sachen, dann ist halt offline wieder unschlagbar, weil du die Leute einfach viel besser halten kannst und ja, wenn man da in so einem Raum sitzt, einfach eine ganz andere Energy auch nochmal herrscht. Ich würde vielleicht noch auf einen
Genau.
Punkt eingehen wollen, und zwar war das Thema, was du ja auch gerade schön genannt hast, auch nochmal, dass nicht jeder zu jedem Unternehmen auch passt und jeder Vertriebler vielleicht auch zu einem anderen Unternehmen. Meiner Meinung nach ist es halt das große Thema Erwartungshaltung. So, die Firmen geben falsche Erwartungshaltungen raus, um Vertriebler zu ködern. Genauso rum hat der Vertriebler dadurch auch wieder eine falsche Erwartungshaltung und dadurch entsteht es auch, dass einfach viele Vertriebler in falschen Unternehmen sitzen oder in den falschen Abteilungen im Vertrieb oder wie man es betiteln will, aber das ist meiner Meinung nach das größte Thema, dieses wirklich diese Erwartungshaltung. Ich glaube, es ist halt essentiell wichtig für Unternehmen, sowohl auch für Vertriebler, von vornherein ehrlich, komplett offen und ehrlich zu kommunizieren, weil da spart man sich viel Zeit und Geld. Also, weil dann wird er wieder eingearbeitet, nach 3 Monaten stellt man fest, das ist ja dann immer dieses Spiel, ne? Nach 3 Monaten stellst du dann fest, oh, der hat noch nicht so performt. Führungskraft ist wieder auf der einen Seite unzufrieden, der Vertriebler ist aber auf der anderen Seite unzufrieden, weil er sich wieder nicht versteht. Und da hast du dann einfach nur Probleme. Und ich denke, du hast auch schon gewisse Bewerbungsprozesse mitgemacht. Aber meiner Meinung nach ist es einfach das Wichtigste, offen und ehrlich zu kommunizieren von Anfang an. Dann kann man sich für beide Seiten einfach viel Zeit und Geld letztendlich sparen. Und somit schafft man es halt auch im Vertrieb, wirklich seinen Traum Job oder sein Traumunternehmen zu finden, meiner Meinung nach.
Ja, also stimme ich zu. Auch als ich bei Indeed im Prozess war, da war relativ klar, wurden die KPIs einfach von vornherein gesagt. Das waren natürlich Umsatz, aber dann ich sag mal, die Soft-KPIs sind dann 120 Minuten oder 25 Calls am Tag. Das wurde relativ früh kommuniziert und dann kann jeder für sich entscheiden, ist das was für mich oder ist das nichts für mich?
Ja.
Punkt. Ich kann genau danach sagen, boah, 25 Calls pro Tag ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel oder das hört sich schon sehr nach viel Telefonieren an, was es auch ist, aber dann, das fand ich stark. Also wurde transparent gesagt, und ich habe, ja, ich habe keine Angst vorm Telefon, ich freue mich eigentlich eher drauf, ich finde das gut. Nichtsdestotrotz, ich war jetzt nicht so lange bei Indeed, weil dann ein anderes Unternehmen angeklopft hat mit Google, wo man schwierig Nein sagen kann. Also es kann dann trotzdem auch passieren, dass die Leute abspringen. Aber ja, diese Erwartungshaltung, auch was Beförderungen angeht, transparent sein. Klar, man muss sich auch als, wenn ich mich für einen Job höre, nicht komplett in die Karten schauen lassen. Das Unternehmen lässt
Nee.
sich auch nicht zu 100% in die eigenen Karten schauen. Aber halt so ein bisschen, dass man auf der gleichen, wie du gesagt hast, auf der gleichen Wellenlänge, ja, den gleichen Status quo sozusagen dann auch hat, okay, dieser Job ist mehr vertriebslastig, du musst mehr telefonieren, dieser Job heißt auch Account Manager, geht aber mehr, du hast weniger Kunden und geht mehr eher in Richtung Beratung. Aber du hast folgende KPIs, wie du die dann erreichst, erkläre ich dir, aber Pi mal Daumen, das ist dein Job. Deal with it or leave it. Also ist ja auch dann fair, wenn dann ein Unternehmen oder ein Bewerber sagt, nee, habe ich keinen Bock drauf.
Ja, absolut, weil das größte Problem, was ich halt sehe, ist auch schon das Thema oft, dass halt Firmen sagen zum Beispiel, das und das an Opportunities sind möglich und so und so. Und das Problem ist, die haben das selber noch nie erreicht und haben komplett falsche Erwartungshaltungen an sich selber schon. Das, was praktisch technisch noch nie umgesetzt worden ist, wenn man sich das oft anschaut, so als Außenstehender, wenn man Leute im Vertrieb berät auch, dann denkt man, das ist halt unmöglich so. Und dann wird das schon an den Vertriebler kommuniziert, der denkt halt, das ist möglich, dann schafft das nicht, dann wird wieder Druck aufgebaut und dadurch entstehen auch immer diese Probleme, die man sich auch sparen kann. Und ich glaube, das ist halt oft eine Managementsache auch, dass man halt wirklich mal realistisch rangeht. Jeder weiß, in wie vielen Firmen, wie viele Opportunities einfach blind eingepflegt werden ins CM-System, damit irgendwelche Zahlen befriedigt werden, obwohl die
Ja.
Opportunities nie kommen werden, damit die Führungskräfte wieder zufrieden sind. Dann ist der Head of Sales kommuniziert wieder mit dem Management und dann ist eigentlich eine komplette Fehlkommunikation da, weil du sprichst die ganze Zeit über unrealistische Faktoren und versuchst darauf was zu optimieren und somit machst du eigentlich das komplette Geschäft kaputt eigentlich. Nur weil keiner irgendwie die Eier in der Hose hat, mal ganz klar zu sagen, so funktioniert es. Also ich muss das oft machen, wenn ich in Projekte reinkomme und sagen, so funktioniert es nicht. Oder die Vertriebler müssen wir rausnehmen, weil sich keiner traut, mal wirklich das offen, ehrlich anzusprechen. Und das ist halt wirklich ein großes Thema, was, glaube ich, auch für viel Frustration bei Vertrieblern auch sorgen kann. Und ja.
Ja, du hast mich jetzt in deinem einminütigen Monolog die ganze Zeit grinsen gesehen. Also ja, das ist das klassische Henne-Ei-Problem. Wo fängst du da an? Also das ist in jedem Unternehmen ist das so. Manche Ziele sind dann einfach werden einfach so erreicht oder wie auch immer die dann, wie man es sagen will, erreicht in Anführungszeichen. Es ist so, ist es halt einfach auch. Manchmal muss man auch don't hate the player, hate the game. Es ist teilweise Teil des Spiels, dass man mitspielen muss als Vertriebler, als Führungskraft, weil die Führungskraft was bekommen hat. Ich würde eher sagen, was du vorhin auch gemeint hast, mit dem, was die Unternehmen dann falsche Opportunities oder den Leuten versprechen, wie man sich dann weiterentwickeln kann, einfach Mensch sein. Also, es hört sich jetzt so doof an, aber einfach Mensch sein und einfach ehrlich sein die Sache ist die, wir kriegen es tagtäglich mit, das Leben kann sich relativ schnell ändern. Und wir leben in Zeiten, die relativ schnell einfach, wo was passieren kann. Egal was, ob es eine Krankheit, ob es ein Krieg ist oder in Tech waren es die Layoffs, wenn ich ganz ehrlich bin. So, da waren vielleicht die Growth Opportunities vor 2, 3 Jahren noch größer. Und dann wurde von ganz oben irgendwann mal, also es wurden ja Zehntausende von Vertrieblern in Tech im letzten Jahr entlassen. Nicht entlassen, nicht Vertriebler wurden nicht entlassen, eher andere Abteilungen, aber es wurden ein paar Vertriebler wurden auch gegangen. dann ist das halt einfach nicht mehr möglich, wenn das Unternehmen in eine Schieflage gerät oder, wie gesagt, man muss die Shareholder, die Stakeholder ein bisschen beruhigen, wie auch immer. Es kann ja 1000 Gründe haben, aber wenn man diesen Weg geht, dann kann es halt mal sein, dass dann für eine unbestimmte Zeit, 1, 2 Jahre, einfach diese Growth Opportunities einfach nicht mehr da sind. Und dann kommt wieder dieses Menschsein ins Spiel. Offen, ehrliche, transparente Kommunikation ist das A und O. Und wenn dann ein Mitarbeiter sagt, ich rede jetzt von einem fiktiven Unternehmen, wenn er dann sagt, okay, was wurde mir versprochen, ist es nicht eingetreten aus einem Grund, den keiner von uns beeinflussen kann, dann gehe ich jetzt. So, weil dann ich habe ein Unternehmen gefunden, das mir das bietet. So, fair enough, ist okay. Solange es einfach transparent kommuniziert wird. Und das Gleiche muss halt logischerweise vom Unternehmen auch kommen. Ich glaube, das ist so ein bisschen, wenn man das alles so ein bisschen zusammenfassen will, glaube ich, eine gute Zusammenfassung.
Sehr, sehr cool. Clemens, auf jeden Fall vielen Dank, dass du heute mit dabei warst, dass wir diesen coolen Talk führen konnten. Vielleicht noch zu guter Letzt, du hast ja vorhin gesagt, du bist ja auch bei Unis und so oft aktiv. Wenn du jetzt vor einer Uni-Klasse oder wie man es nennen will, stehen würdest, du müsstest denen so 3 Key-Learnings mitgeben im Vertrieb oder jetzt aus dem Gespräch heute, was wären so die 3 obersten Punkte, die du mitgeben würdest in Kürze?
Erfolge feiern, wenn sie kommen, bin ich ganz ehrlich. Es geht immer höher, schneller, weiter. Vor allem im Quartalsdenken, das ist der 31.3. und dann ja, ist auf einmal der 1. April. Und dann interessiert niemand mehr, was in Q1 passiert ist. Also Erfolge feiern, wenn man einen Abschluss hat, wenn man, egal was man eine Unterschrift hat, man muss sich seine, es muss ja nicht immer direkt the highest level sein, direkt die Unterschrift. Vielleicht reicht auch schon mal kleine Mikroerfolge, vor allem im Cold Calling. Wenn man da, sonst verzweifelt man irgendwann. Ich habe dann irgendwann mal angefangen, wenn ich eine Demo gebucht habe oder wenn ich ein Gespräch bekommen habe, also diese Erfolge dann auch zu genießen und zu feiern, sich nicht darauf auszuruhen, aber den Moment zu genießen, weil es geht sehr, sehr, sehr schnell alles. Und das ist, glaube ich, so mein Nummer 1-Tipp, würde ich sagen, an alle Vertriebler. Nummer 2 ist dann, sich selber auch mal nicht so ernst zu nehmen, sprich einen Schritt zurücknehmen. Das impliziert auch gleichzeitig, dadurch nicht zu pushy zu sein, den Gegenüber aussprechen zu lassen, mehr nachzufragen, intrinsische Motivation zu haben, den Gegenüber oder die Gegenüber besser zu verstehen und das Problem zu verstehen und nachzuhaken und dann die perfekte die beste Lösung, die man halt bieten kann, dem Kunden zu bieten. Ich glaube, das würde ich unter diesem Aspekt sich einfach nicht so wichtig nehmen. Einfach, wir sind auch nur Menschen. Und der dritte ist, dann würde ich sagen, wirklich einfach das einfach mal Mensch sein. Ich glaube, was wir gerade eben besprochen haben, fair und transparent zu sein. Es gibt immer Grenzen. Es gibt viele Vertriebler, die vielleicht auch mal Grenzen überschreiten. Also sprich, Mensch dann auch einfach nicht ehrlich zu sein, aber nicht zu lügen, nur um den nächsten Schritt zu gehen. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. So false promising. Und dann, ja, will der Kunde das? Ach so, das können wir gar nicht. Also das würde ich sagen, dem Kunden ehrlich sagen, was man kann, aber was man halt auch nicht kann. Das verschafft vor allem Vertrauen, das verschafft Respekt. Und wenn der Kunde merkt, okay, dem vertraue ich, dann ist er in der Regel auch bereit, einen höheren Preis zu zahlen oder den respektiere ich auch, weil man kauft von Menschen. Und wenn ich dich einfach mag, Patrick, und du mir das perfekte Setup bietest, mit wie auch immer, oder vielleicht nicht komplett beste Setup, vielleicht passt eine andere Lösung irgendwie ein bisschen besser, aber du unterstützt mich, du rufst mich jeden Freitagnachmittag an und fragst dich, wie es mit meiner Familie geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich von dir kaufe, höher als von einem Wettbewerber. Und das würde ich, glaube ich, so mit dem einfach mal Mensch sein, einfach ehrlich, transparent kommunizieren.
Sehr coole abschließende Worte und sehr, sehr coole Zusammenfassung. Ich mag es, welche Einstellung du zum Vertrieb hast. Deswegen, glaube ich, haben wir heute auch dieses Interview geführt. Und ja, in diesem Sinne, vielleicht noch ganz wichtig für die Community, wenn irgendjemand Fragen hat oder sich vielleicht auch mal interessiert oder auch gerne mal vielleicht nach Irland gehen möchte, um da irgendwo bei Google oder auch woanders zu arbeiten. Wie kann man den Kontakt zu dir aufnehmen, wenn sich jemand mal austauschen möchte mit dir?
Gerne über LinkedIn direkt.
Clemens Schüle. Dann verlinke ich dein Profil einfach in den Shownotes. Dann könnt ihr da den Kontakt zu dem Clemens aufnehmen, wenn es irgendwelche Fragen gibt. Und yes, in diesem Sinne, hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Und yes, freut euch auf die nächsten Folgen. Bis dahin, ciao.
Vielen Dank. Tschüss.